ARD.
Mein Name ist Mario Neumann und in dieser Folge des Bremen 2 Podcasts Eine Stunde Reden geht's auf Zeitreise in die 60er. Mir ist Sigrid Erhardt über den Weg gelaufen, als ich mit meinem Eine Stunde Reden-Schild auf der Suche nach einer Zufallsbegegnung war. Die Musikliebhaberin war mit 16 auf ihrer ersten Demo und hat auch die Zeit, in der Drogen populär wurden, durchlebt. Währenddessen bangte sie um ihre Schwester.
Die war sogar in einem Umfeld, wo die Leute gefixt haben. Die wurde von den anderen nachher fallen gelassen, weil die im Krankenhaus mit Gelbsucht lag. Und dann ist mein Kumpel da immer hingegangen. Das war aus diesen Kreisen, der eben Krisenverweigerer und sich viel Gedanken gemacht hat. Im Grunde haben wir die rausgezogen. Da war die 16.
Sigrid Erhardt erzählt von der freien Liebe, wie es war mit einem Polizisten als Vater und vor allem aber, wie sie der Zusammenhalt mit anderen immer stark gemacht hat. Auch als ihr langjähriger Partner an Krebs gestorben ist, das war für sie im ersten Moment
furchtbar. Ganz furchtbar. Ich habe aber das Glück gehabt, dass ich ein ganz stabiles Umfeld habe. Die sind immer zum Besuch gekommen, auch wo der nur noch Haut und Knochen war. Als er 66 war, hat er Schluckbeschwerden gehabt, Speiseröhrenkrebs. Der war so stark, der konnte noch mit 66 im Kopf stehen. Aber so eine Krankheit machst du gar nichts. Hat er noch Chemo gekriegt, aber es hat nichts genützt. Also der ist innerhalb von einem Jahr immer weniger geworden. Und dann elendig verreckt.
Dass nach dieser Zeit nochmal die Sonne für sie aufgeht, damit hatte Sigrid Erhardt nicht gerechnet. Aber dann trat ein ebenfalls verwitweter Mensch in ihr Leben. Wofür sie in der Schule geschlagen wurde, wie sie mit der Nazi-Vergangenheit ihrer Eltern klargekommen ist und wie viele Schallplatten sie hat, das kommt jetzt hier in der ARD-Audiothek.
Hallo, Sigrid Erhardt.
Hallo, Mario.
Wir haben uns getroffen. Wir waren bei dir in der Straße.
Genau.
Weil das eine Straße ist, die ganz, ganz tolle Fassaden hat, ganz alte Häuser. Und ich sagte, wir machen ja immer so ein Filmchen für Instagram und für Facebook. Ich dachte, da müssen wir mal hingehen, es gibt, glaube ich, ganz schöne Bilder. Und bei dir hingen auch schon so gewisse Sachen im Fenster. Ich glaube, eine Friedenstaube habe ich gesehen.
Genau.
Und noch irgendein Plakat, auf dem irgendwas drauf stand.
Schweigen ist keine Option, zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Und nie wieder Krieg.
Und dann habe ich mir gedacht, wenn jemand Schweigen ist keine Option im Fenster hängen hat, dann muss ich hoffen, dass da jetzt gleich mal die Tür aufgeht und jemand rauskommt. Und so war's.
Das war ein Zufall. Ja.
Wir sagen das immer noch kurz am Anfang. Du hast gesagt, du findest ein Du angemessener, ja, schöner, fühlst du dich wohler mit.
Ja.
Du hast das Schild nicht gesehen schon von drin.
Nö.
Dieses eine Stunde Redenschild. Was hast du dann gedacht, als du es erblickt hast?
Also da habe ich schon gedacht, dass du irgendwie was Offizielles darstellst, weil bei uns nicht so oft Fremde durch die Straße gehen, weil wir ja eben ein Gartengang sind. Da gehen höchstens mal Leute aus der direkten Umgebung, die kennt man dann von Ansehen. Ja, und die Straße, ich wohne da über 40 Jahre. Das ist eine Arbeitersiedlung von 1914 und unsere alten Nachbarn waren alle auf der Action, auf der AG Weser.
Das war eine Werft.
Das war eine Werft in Gröbling bis 83 und da haben 6.000 Leute mindestens gearbeitet, ich glaube teilweise sogar 12.000. Das hat genau wie die Hütte, heute Stahlwerke, den Stadtteil sehr geprägt. Wir hatten eine sehr stolze Arbeiterschaft, die natürlich schwer gearbeitet haben, aber die sich auch, denn so ein erklecklicher Wohlstand konnte man es nicht nennen, aber die konnten sich denn so ein kleines Haus gönnen. Man konnte das abzahlen.
Wie viele Quadratmeter sind es?
75. Und ich habe da natürlich nur zu zweit drin gewohnt, mit meinem verstorbenen Partner. Das Normale wäre gewesen, in einer kleinen Mietswohnung zu wohnen, vielleicht auch ohne Balkon.
Ja,
und das ist ein Privileg, was man sich natürlich schon auch erarbeitet hat. Das konnten natürlich auch nur Leute, die in größeren Firmen eben wie Lagerhaus oder eben Werft, Hütte, Stadtwerke, sonst hättest du das nicht aufbringen können.
Ja, du warst Sekretärin, hast du gesagt,
ja,
eben beim Auflaufen.
Ja.
Bei den Stadtwerken.
Bei den Stadtwerken, genau. Ich bin da 70 angefangen. Ich habe 3 Jahre vorher gelernt, Wolle im Export bei Fuhrmann und Co. Holler Allee neben Standesamt.
Oh,
das
schön.
War so eine piekfeine Firma, wo man die Haare zusammenbinden musste, wo man jeden sitzen musste, wo so richtig Parkettfußboden und sehr altehrwürdig. Und ich war da 15. Ich dachte, oha, die meisten in meiner Generation sind mit 14 Mitarbeitern angefangen, weil sie Hauptschulabschluss hatten. Das war das Übliche, jedenfalls in Walle und Gröpeling. Und wenn mal einer von 40 Kindern aufs Gymnasium kam, dann war das ein Exot und das war immer das Valerink-Gymnasium. Das wurde dann so als Arbeitergymnasium bezeichnet. Also da sind dann auch schon mal Kinder von Handwerkern und Büroangestellten hingegangen. Und wenn wir da auf Schulfesten waren, da haben manchmal Livebands gespielt in den 60ern. dann war das für uns eine relativ fremde Welt. Und ich war in der Zeit mal auf einem alten Gymnasium.
Für ein paar Jahre, oder?
Auf einem Schulfest.
Ach so.
Und da habe ich gedacht, das waren die Eltern, alles gebildete Intellektuelle aus Schwachhausen, Oberneuland, die haben akzentuiert gesprochen. Und die Kinder waren auch ganz andere Kinder oder eben dann Teenager, als wir das waren.
Findest du?
Ja.
Woran machst du den Unterschied fest oder hast du ihn damals festgemacht?
Also weil die Leute einen viel reicheren Wortschatz hatten, weil die eben auf dem Gymnasium waren, weil deren Eltern, mein Vater war Polizist, meine Mutter Buchhalterin, ja ihre Kinder schon anders angesprochen haben, wenn die zum Beispiel vielleicht Lehrer waren oder Rechtsanwälte oder. Ne? Dann haben die Kinder auch schon ein anderes Selbstbewusstsein, ein anderes Auftreten gehabt als wir. Aber wir haben uns auch nicht ins Boxhorn jagen lassen. Wir haben uns auch durchgesetzt, weil wir dann auch von 68 stark beeinflusst waren. Da war ich das erste Mal auf einer Demo gegen Notstandsgesetze, was mir wichtig war. Da war ich 16. Und dann waren wir auf der Straßenbahn-Demo gegen Fahrpreiserhöhung.
Ja, das war so eine Art großes historisches Ereignis, sagt man heute.
Ja, für unsere Zeit war das ganz toll. Also wir sind dann politisiert worden und die Parole hieß dann 70 Pfennig, lieber renn ich. Und da haben nicht nur Jugendliche mitgemacht, sondern die Kollegen von der Hütte, da war ein linker und starker Betriebsrat, die haben uns dann auch unterstützt. Aber die Polizei damals war natürlich noch teilweise vom Faschismus geprägt. Also die haben auch so Jugendliche mal eben mit dem Wasserwerfer so von der Streusalzkiste runtergeschossen. Das hat uns aber nicht beeindruckt, da hat man sich abgerollt. Dann hat ja nachher der von Bock und Pollach damals, der Polizeipräsident, auch den Knüppelfreierlass. Also da wurde auch wohl der eine und der andere hat auch schon mal einen Gummiknüppel abgekriegt.
Aber du nicht?
Nee, ich nicht. Ich bin in einer Geschichtswerkstatt unter anderem, Bund der Antifaschisten, bei Tura im Verein und wir haben das Kultur vor Ort.
Ne?
Ja, dreimal die Woche, man muss ja sehen, dass man geschmeidig bleibt. Und da ist ein sehr starker Zusammenhalt.
Das machst du da einfach Gymnastik, oder?
Gymnastik und Nordic Walken, Gesundwandern, macht Rita Immisch. Die war neulich auch, da wart ihr auch, Bonz und Gröpeling. Also es sind engagierte Leute, die den Stadtteil auch voranbringen. Also
und ist es ein großes Miteinander oder sind es auch da ein Stück weit Parallelgesellschaften? Je nachdem, welche Sprache Menschen sprechen, welchen Hintergrund sie haben. Wie empfindest du es?
Verschieden. Also ich komme mit Leuten durchaus ins Gespräch. Es sind aber auch oft Sprachbarrieren. Man kann ja auch nicht erwarten, dass jemand, der aus ganz anderen Ecken kommt, dann sofort Deutsch sprechen kann. Also ich glaube auch, dass es zu wenig Kurse gibt, zu wenig Zugang oder auch zu wenig Motivation oder weiß ich, vielleicht auch Parallelwelten, ja. Und mein Lebensgefährte, der wohnt da beim Greifswalder Platz Heimer Weg. Also da ist jetzt alles sehr schön restauriert, renoviert worden. Also schöner kann es nicht sein. Und was mir da so positiv auffällt, ganz viele Kinder. Und die können da mit Freude spielen, junge Mütter. Ich sehe auch, dass das alles eher so ist wie in meinen jungen Jahren, dass die alle viel früher heiraten und mehr Kinder haben. Was ja in gehobenen Schichten hier eher seltener ist, denn die haben höchstens zwei, weil die andere Ansprüche oder sich das auch anders vorstellen. Bei denen ist das einfach und die muddeln das auch. Ich habe das jetzt bei Halloween erlebt, da haben wir dann auch, mein Lebensgefährte hat da dann auch so Schlickersachen verteilt und ganz viele kleine Mädchen, kleine Jungs mit Müttern und wie die sich gefreut haben und auch bedankt haben. Und, ne? Also das ist nicht
das heißt,
immer...
Die kamen auch an die Haustür, haben geklingelt?
Die haben geklingelt. Das kenne ich nicht so. Bei uns war ja immer Nikolaus laufen, Sonner Klaus Grodemann. Da hat man aber nur in Läden angefragt und kriegte dann mal ein Abel oder eine Bonsche, so. Nee, und das ist, die klingeln an Türen. Und da sind auch schon viele alte Gröblinger drauf eingestellt, auch über 80-Jährige, die dann sagen, Mensch, die Kinder freuen sich alle, die lachen und...
Wie alt bist du eigentlich inzwischen?
72.
Okay.
Ja, nicht mehr der Jüngste, aber gut. Also wir sind viel im Café Vielfalt, was mir sehr wichtig ist.
Ist das ein Bürgerhaus?
Nee, ich bin auch oft im Bürgerhaus. Das ist bei uns das Nachbarschaftshaus.
Genau, Helene Kaisen.
Da bin ich auch oft.
Und wo ist Café Vielfalt?
In der Lindenhofstraße. Und das ist so, dass da Leute, die vielleicht auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance hätten, denen wird da Arbeit geboten.
Ah, die betreiben das.
Und der Betreiber ist aber ein Gelernter und der Koch auch. Das sind gelernte Kräfte, während die anderen aus aller Herren Länder, aber auch vielleicht nicht so voll, aber auch mit so einer Freude da arbeiten. Und dann gibt es da auch gesundes Essen. Immer einmal vegetarisch, einmal anderweitig. Und das ist so nett aufgezogen mit kleinen Blumensträußen, nachher hier, so Adventskerzen, sind viele alte Gröblinger, die verwitwet sind. Da ist auch der alte Drogist Herr Blank immer, ich glaube, der ist schon 90, und eine vom Pladütschen Verein Gröpeln, Rosemarie. Und man kennt da viele, es sind sehr angenehme, nur diese Sache ist bedroht.
Oha.
Weil die Gelder ja weggekürzt werden.
Habe ich gehört. Das Jobcenter Bremen hat irgendwie über die Stränge geschlagen.
Ja, die haben anscheinend, war im Sommer schon das Geld alle. Also das ist einmal die eine Sache. Diese Sachen sind aber auch bundesweit bedroht, weil die Gelder gekürzt werden. Es ist ja oft gerade bei Leuten, die es besonders nötig hätten und sich das wünschen. Genauso haben sie bei uns in Bremen auch schon mal ein Streichelzoo geschlossen, den wir mal hatten, wo inzwischen jetzt eine Schule steht, am Ende vom Halmer Weg. Und da haben die Kinder auch bei uns im Beirat geweint. Und das lag auch nicht am Beirat, der hat sich, also alle Parteien haben sich natürlich dafür eingesetzt. Das wurde aber weggestrichen. Genauso hatten wir mal einen Kulturladen im Halmer Weg, der auch mit sehr viel Herzblut ganz toll geführt wurde, auch gestrichen worden. In Walle hat sich das zum Glück gehalten, der Brodelpott. Und das sind natürlich Sachen, die eigentlich wichtig wären.
Und darf das sein, sag ich mal, ein bisschen provokant jetzt bei so einer Regierungsfarbe, wie wir die in Bremen seit Jahrzehnten haben?
Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ich kann mir auch nicht denken, dass das nur deren Schuld. Also ich glaube einfach, ja, nun würde ich mal sagen, dass ja die Roten nicht mehr August Bebel oder auch nicht mehr, es sind liebe Menschen. Eine ist auch von mir eine Schulkameradin, Barbara Wulff oder Petra Krümpfer, die sich wirklich sehr einsetzen für unseren Stadtteil. Und bei den Linken ist jetzt Dieter Winge, von dem erwarte ich auch, also das ist ein etwas jüngerer, ich würde mal sagen 60, der sich auch ganz stark eingesetzt hat in Richtung Umwelt, weil bei uns ja eine Klärschlammverbrennung nach Ostwebshausen und dann Bundesbahn-Ausbesserungswerk befürchtet wird. Und das natürlich alles nicht gut für die Luft ist und Lärm mit sich bringt. Und ich denke manchmal, das würden die in anderen Stadtteilen nicht machen, weil da eine andere Lobby ist. Da ist gleich Professor so und so, der vielleicht dagegen klagt. Bei uns ist es vielleicht mal, wenn es überhaupt ist, Dieter Winge oder der Beirat und dann vielleicht solche Leute wie ich, dann sagen die sich, da lachen viele ja drüber. Es wird vielleicht nicht so ernst genommen.
So, ja. Mal gucken, was wir da gleich alles noch von vertiefen, von den vielen kleinen Schnüren, die du jetzt schon ausgebreitet hast. Wir nehmen uns eben kurz Zeit für die kleinen Fragen des Lebens, um dich noch so ein bisschen steckbriefartig kennenzulernen.
Ja.
Liebe Sigrid, du darfst dir da drei Zettel auswählen, aufhalten und laut vorlesen. Die sind in Sie, aber du kriegst das, glaube ich, hin. Du kannst sie auch noch du umformulieren, wenn du magst.
Ach so, das ist egal. Wenn ihr das so wollt. Also heute ist das, glaube ich, auf. Ich habe immer noch Handwerkerschaft gehabt.
Ganz früher mussten wir siezen offiziell, aber inzwischen ist das schon lockerer.
Ja, als Lehrling war das bei mir auch. Aber danach habe ich das auch. So, mal gucken. Was ist Ihnen peinlich? Habe ich nicht viel, was mir peinlich ist. Also vielleicht, wenn ich hier nackt durch die Gegend rennen sollte oder in meinem Alter vielleicht mit einer Tangahose, also nicht altersentsprechend, aber normalerweise ist mir nicht vieles peinlich, nö. Das ist vermutlich, weil ich aus dem Stadtteil bin, nicht so empfindlich bin.
Neulich hatte ich einen Gast, der sagte, Unterwäsche draußen im Garten auf dem Wäscheständer tun, das würde sie nicht machen wollen.
Das war vielleicht ein älterer Mensch.
Ja, war 78.
Naja, das kannst du ja mit mir vergleichen.
Nee, nicht ganz.
Ob du ein 2 oder 78 bist.
Aber hast du einen Trockner? Du hast keinen Wäschetrockner.
Nein, ich habe eigentlich gar nichts. Ich habe kein Handy, ich habe keinen Computer,
oh,
ich habe auch keinen Trockner,
das ist spannend. Moment,
keinen
das...
Führerschein.
Nee.
Ich habe gar nichts.
Das ist ja cool. Entschuldigung. Okay, kommen wir nachher drauf.
Jetzt.
Aber erinnerst du dich an irgendeinen Moment, wo was peinlich war? Wo du rot geworden bist vielleicht auch?
Ja, also wir haben mal als Kind einen Hausmusikabend in Gröbling gehabt. Meine Schwester und ich haben vierhändig Klavier gespielt. Und das Unglückliche war, meine Eltern waren reine Schlagerhörer. Das ist das Übliche bei uns im Stadtteil gewesen. Aber wir haben dann Händel, Haydn, Mozart, Beethoven. Und ja, dann ist meine Schwester, 2 Jahre jünger, die 70. Und damals machte das viel aus, 2 Jahre als Kinder. Wurde die mit so einem Hocker hochgedreht. Und wir hatten beide ein dunkelblaues Kleid, weiße Schleife, Bubikragen. Da ist sie mal mit dem Stuhl, weil der auf dem letzten Anschlag war, weggekippt. Das war uns beiden derart peinlich. Da war auch eine betretene Stille. Heute würde, glaube ich, eher man lachen. Und es ist ja auch nichts Schlimmes.
Hat sie sich nicht dolle wehgetan?
Nee, das war ja keine Höhe. Und wir waren noch klein, ich weiß gar nicht, wir sind in Klavierunterricht gekommen. Ja, da war ich vielleicht 8, war ich da. Dann war meine Schwester 6. Und da hat das natürlich ein bisschen ausgemacht von der Größe. Ja, da war so eine betretene Stille. Und das waren sowieso alles eher so bravere Kinder. Ich würde nicht sagen, dass wir so ganz wilde waren, aber alle mit Knickebocker und dann alles so Geigenschüler und was da alles waren. Und das war uns, das haben wir nicht vergessen.
Das war euch peinlich.
Ja. Da reden wir heute noch öfter drüber. Weil man da so im Mittelpunkt stand und dann so ein Malheur.
Ja. Die nächste bitte.
Auf der Skala von 0 bis 10. Wie gut sind Sie in Ihrem Beruf? Also ich bin ja nun schon, seit ich 60 bin, ich habe nur 45 Jahre gearbeitet, von 15 bis 60. Und in meinem Beruf war ich mittelmäßig. Also ich habe mich da sehr reingehängt. Ich bin manchmal auch Stunde eher zur Arbeit gefahren, wenn viel zu tippen war. Ich hatte aber immer sehr angenehme Vorgesetzte. Im Kraftwerkhafen hatte ich 30 Jahre einen sehr liebenswerten Ingenieur, der hätte mein Vater sein können, 20 Jahre älter. Und der hat mich auch wie seine Tochter behandelt. Meine Kollegen waren mir alle wie Brüder. Und dementsprechend haben wir natürlich auch sehr bemüht, das spornt ja an, wie man so behandelt wird.
Aber wieso meinst du mittelmäßig? Ist manchmal was nicht so gut von der Hand gegangen, oder?
Also ich hatte Schwierigkeiten, als der Computer eingeführt wurde, weil ich da dann ja schon 50 war. Und dann haben wir auch Kurse belegt, klar. Da habe ich immer gemerkt, einmal habe ich mich da sehr gegen gesperrt, weil ich ein Mensch bin, der eigentlich eher rückwärts gewandt ist.
Altmodisch.
Und altmodisch. Obwohl ich Linke bin, bin ich aber altmodisch. Naja, und nun wusste ich aber genau, das musst du fressen. Sonst kannst du nicht mehr arbeiten. Und dann kriegst du hier so Nervenzucken. Egal, ich wusste, du musst es. Naja, und das konnten andere besser, weil sie jünger waren, weil sie vielleicht dem Neuen aufgeschlossener waren. Und dann hörte ich immer, das ist eine Arbeitserleichterung, der Computer. Ich sag, ich habe doch hier gar keine Schwierigkeiten auf der Arbeit. Ich kriege doch jetzt dadurch die Schwierigkeiten, weil die Sicherheit war weg. Die konnten unheimlich schnell tippen. Kopierer gab es ja auch noch nicht.
Mann, ist
das ist also, wenn man mal denkt, im Grunde sind das gar nicht so viele Jahre, also wie viel sich da verändert hat. Da muss ja ein Mensch auch mit fertig werden. Nö, und da waren andere dann besser, das weiß ich. Also weil sie jünger oder weil sie eben einfach moderner waren.
Eine Frage nehmen wir noch.
Ja, mit welchem Sportereignis verbinden Sie Erinnerungen? Eigene Bundesjugendspiele, Olympia, Fußball-Weltmeisterschaft? Also bei mir sind das die Bundesjugendspiele. Ich bin hier in einer Schulstaffel von der Helgolander Schule mitgelaufen, war so ein Staffellauf. Und da sind die Schulen gegeneinander angetreten.
Ja.
Hat Spaß gemacht. War auch ein bisschen aufregend, weil man das nicht immer so geübt hat mit Staffelübergabe. Ich habe wohl einen Bezug zu Werder, aber eher die Zeit, wo noch Eisenfuß, Höttges so zickzack, Madischak da waren. Also wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Und ich bin aber heute noch so, weil ich Bremerin bin, ist mir wichtig, dass Werder gut dasteht.
Und hast du damals eine Siegerurkunde bekommen oder eine Ehrenurkunde?
Sieger. Ich hatte eine 2 in Sport. Bei mir war Schwimmen nicht so gut. Ich kam nicht so auf Geschwindigkeit. Und Weitsprung, Hochsprung? Nö, also es gab noch bessere. Aber 2 war schon gut als Mädchen, ne?
Ja. Wie kam das, dass ihr Klavierunterricht bekommen habt, wenn eure Eltern Schlager gehört haben? Wollten die, dass ihr später Schlagerstars werdet? Oder habt ihr das durchgesetzt? Wolltet ihr Klavier spielen?
Nee, also meine Mutter hat schon Klavier gespielt. Und als Kinder, man ist natürlich neugierig, ein Kind ist neugierig, haben wir uns dann mal rangesetzt und dann ein bisschen drauf geklimpert. Und dann hat unsere Mutter gesagt, wollt ihr auch Klavierunterricht haben, weil sie es auch hatte als Mädchen. Ne? Und da haben wir ja gesagt. Dann hast du natürlich, wenn du 8 Jahre bist, überlegst du dir nicht, was es nach sich zieht. Das hat nämlich bedeutet, dass wir jeden Tag nach den Schularbeiten noch eine halbe Stunde Klavier üben mussten.
Musstet.
Ja, sonst kommt man ja nicht voran.
Und wenn ihr es nicht gemacht habt?
Haben wir gemacht.
Punkt.
Ja gut, also bis 13. Danach haben wir dann gesagt, das ist nicht unser Ding. Davor waren wir Kinder. Meine Eltern haben es sicher gut gemeint. Denen war wichtig, dass wir Sport machen. Ich war auch in Tischtennis und geturnt haben wir auch in Tusswalle, weil wir haben ja auch vor Grenze zwischen Walle und Gröbling gewohnt. Dann ist man meist dahin gegangen, wo die Schulkameraden waren. Also ich finde das heute noch gut, nur wir waren leider beide nicht musikalisch. Wir sind aber beide musikbegeistert, schon. Also ich bin der absolute Beatnik, wollen wir sagen. Ich habe schon 67 die Rolling Stones in der Stadthalle als junges Mädel gesehen.
Wie war das?
Das war ein Erlebnis.
Hast du ganz vorne, hast du geschrien und gekrischen?
Nee, also ich habe nicht geschrien, ich hatte ja schon einen festen Freund. Ich kann mich noch an Brian Jones erinnern, den fanden wir als Mädchen immer so toll, weil er so einen langen Pony und hat da so auch noch durchge... Fanden wir klasse. Das war auch ein bisschen Protestding, weil natürlich Erwachsene immer Leute toll fanden, die einen ausrasierten Nacken hatten, die akkurat aussahen, manierlich, wie so gesagt wurde. Und das hat bewirkt, dass wir natürlich eben das toll fanden, ne?
Und der feste Freund, wie kam das schon?
Ja, das war normal.
Okay.
Also alle, soll man sagen, die mit mir, wir waren eine Clique. Ein paar Mädchen, mit denen bin ich heute noch befreundet, auch mit den Jungs. Und wir waren alle, als wir 14 waren, hatten wir einen festen Freund. Also man hat sich immer schon mit 14 wie ein Erwachsener gefühlt, weil die meisten haben ja auch gearbeitet. Die sind ja dementsprechend natürlich auch 8 Stunden gearbeitet, mussten sich dann auch in so eine Gruppe einfügen. Oder der Meister hat denen auch schon mal gesagt, ne? Also ich denke mal, dass wir vermutlich in der Zeit erwachsener waren als die Generation nach uns. Ob das gut ist, will ich nicht sagen. Ich habe auch mit 17 halb eine eigene Wohnung gehabt mit meinem Jugendfreund. Der hatte dann schon ausgelernt, ich erst mit 18. Und dann stand man auf eigenen Füßen. Nur den Mietvertrag, den haben die Eltern auch noch schreiben müssen, weil wir erst mit 21 volljährig waren. Auch wenn man geheiratet hat. Ich kenne natürlich ganz viele, die mit 18 geheiratet haben, ihren Jugendfreund nämlich. Die hätten das gar nicht entscheiden dürfen. Genauso hätte dir dein Mann noch verbieten können, zu arbeiten. Ich kannte aber keinen, der das verboten hat. Aber das soll es gegeben haben, ne?
Wann hast du geheiratet?
Ich habe noch nie geheiratet, weil ich das spießig fand. Meine ganz alten Kollegen, also die jetzt 100 sind, die sagen zu mir auch heute noch Freund Erhard. Und ich habe das auch nie berichtigt. Es kamen nachher ja andere Zeiten, da wurden die Lehrlinge bei uns, wurden schon mit Frau angesprochen. Aber ich habe gedacht, lass die Alten, wenn die Fräulein sagen, sagen die Fräulein. Ich wusste ja, dass ich kein Fräulein bin. Ich fand das eher lustig.
Und dann habe ich eben große Ohren bekommen, als du sagtest, dein Papa war Polizist.
Ja.
Und du warst aber selber mit 16 schon bei der ersten Demo und später auch bei dieser legendären Demo wegen der Straßenbahnpreise.
Ja.
Wo ja auch die Polizei nicht gerade freundlich von den Demonstrierenden auch betitelt wurde oder gesehen wurde. Wie ging es dir damit?
Ja, also einmal fand ich das normal, dass die Polizei so war, weil wir nichts anderes erwartet haben. Natürlich haben wir zu Hause ganz ernste politische Gespräche gehabt. Mein Vater war SPDler. Aber der ist natürlich auch vom Faschismus geprägt worden. Auch meine Mutter, die waren ja 25 geboren. Meine Mutter war BDM-Führerin.
Bund Deutscher Mädel.
Ja, weil die auf dem Lyzeum war. Und dann bist du leicht, das war quasi so was wie Gymnasium. Und die waren dann auch vorne weg, obwohl meine Großeltern SPDler waren. Aber keine Widerstandskämpfer. Ne? Naja, und da hat es natürlich immer diese politischen Debatten gegeben. Das war in meinem Umfeld allgemein so, schon allein, weil die Jungs ja alle Kriegsdienst verweigert haben. Und das hat die Väter dermaßen geärgert. Und da hat mich immer gewundert, die haben doch selber den Krieg erlebt. Mein Vater hat immer erzählt, ganz viele Schulkameraden sind doch gestorben, gefallen oder Verwandte. Der Bruder von meinem Vater auch, der war auch jung, die waren ja alle ganz jung. Trotzdem haben die nicht umgedacht und fanden das richtig, dass ein Junge zum Bund geht. Und das habe ich nicht verstehen können.
Und dann hattest du quasi, wenn du von der Demo nach Hause kamst, zu Hause auch so einen Polizisten.
Ja.
Konntest du das trennen oder war das für dich dann auch, oder war er eher Papa oder war er eher Polizist?
Also unser Vater war ein lieber Mensch. Natürlich haben wir öfter welche geknallt gekriegt, das war aber in der Zeit so normal. Ich kenne keinen, also fast keinen, der nicht eine geknallte Backpfeife, ne? Weil die das auch vielleicht richtig fanden, was ich völlig falsch finde. Ne? Nee, ich würde meinen Eltern nichts vorwerfen. Die waren Kinder ihrer Zeit, wie die meisten. Ich kenne natürlich auch welche bei uns in der Geschichtsgruppe. Helmut Kasten, der war Lehrer in Gröbling und der hat diesen Militarismus abgeschworen. Und als er gestorben ist, hat dem auch ein Schüler auf der Trauerfeier eine ganz berührende Rede gehalten, der gesagt hat, mein Lehrer hat mich so gestärkt und das ist uns nicht widerfahren. Also wir wurden ja auch in der Schule geschlagen. Ich habe einmal mit einem Rohrstock auf den Hintern gekriegt, weil ich um den Baum geklettert bin in Schullandheim. Der Lehrer hat mal zu mir gesagt, ich bin nämlich wie eine läufige Hündin, weil ich mit meinem Jugendfreund Händchen gehalten habe.
Oha.
Das hat aber auch die Generation, also ich war sehr stark zusammengeschweißt mit Gleichaltrigen.
Ja.
Dadurch konnten die einen auch nicht kaputt kriegen. Also jetzt das ist ja schwarze Pädagoge gewesen. Das wusste ich ja auch.
Ja.
Aber da konnten die nicht von lassen. Da mussten wir uns von freischwimmen. Haben wir auch. Aber natürlich sitzt das auch noch an einem drin. Ich habe immer gemerkt, dass Leute, die 10 Jahre jünger sind, die haben ja schon andere Eltern, das ist ja dann schon die Rock'n'Roll-Generation, sich viel mehr zutrauen als ich. Das ist ganz klar. Ich freue mich dann für Jüngere, dass sie es besser haben.
Aber du wurdest einfach von deinem Elternhaus noch ziemlich hart an die Kandare genommen.
War überall so. Also meine Eltern haben sich sehr eingebracht, auch mit uns Schularbeiten. Meine Mutter hat nur halbtags gearbeitet als Buchhalterin. Das war ihr auch wichtig, dann die Schularbeiten mit zu begleiten. Das ist ja nicht selbstverständlich. Aber bei uns ging es hauptsächlich darum, dass wir zu unangepasst waren. Also Miniröcke, lange Haare, unsere Freunde auch lange Haare, ne? Widerworte. Und dann wurde bei uns immer bemängelt der Straßenjargon.
Okay.
Weil wir nicht so akzentuiert, nicht so ausgefeilt gesprochen haben. Das war meinen Eltern vermutlich zu gewöhnlich so. Die wollten eigentlich, dass wir was Besseres werden. Das wollen Eltern ja eigentlich immer. Wir sind aber genau das Gleiche geworden wie die, nämlich meine Schwester Sparkassenangestellte und ich Sekretärin meinen Stadtwerken. Also haben wir im Grunde die Linie gehalten.
Ja.
Das ist auch schon ganz gut, oder? Also ich wäre damit zufrieden gewesen. Ich habe aber auch keine Kinder. Das hat ja viel mit Ehrgeiz zu tun. Ich denke auch manchmal, wenn alle so wären wie meine Schwester und ich, dann würden wir vielleicht auch noch in der Steinzeit leben. Wenn man mit dem zufrieden ist, was man ist. Also wir haben nie gedacht...
Interessante These, ja. Ihr bräuchtet mehr oder was Besseres oder was Größeres.
Wir waren damit zufrieden. Wir hatten gute Kollegen. Meine Schwester an der Sparkasse immer hat heute auch noch Kontakt mit ihren Kollegen. Also wir hatten nichts auszustehen und haben gern gearbeitet.
Aber irgendwann mal ein Auto oder so?
Meine Schwester hat ein Auto, ich nicht. Mein Jugendfreund hatte Motorrad. Wir sind immer Motorrad gefahren, waren ja noch ganz alte Maschinen aus den 50ern mit so einem Schwungsattel. Sind wir Zelten gefahren und dann gab es noch keinen Helmzwang. Dann ist hier, wurde gerade die Hochstraße neu gebaut. Dann kam einem das wie so eine Highway in den USA vor. Dann haben wir immer so Easy Rider-Filme gesehen mit Peter Fonda und so. Naja, und haben eigentlich so als Traum gehabt, dass wir mal in so eine Kommune aufs Land ziehen.
Aha.
Als Motorradfahrer und so, also ja, weil wir eben nicht so angepasst waren. Nur da ist irgendwie nie was draus geworden.
Aha. Warum nicht?
War ein Traum. Ja, weil dann fingen wir an zu arbeiten.
Okay.
Mit 15 oder so.
Wolltest du in so einen Piekfeinladen oder musstest du in so einen Piekfeinladen? Da in der Holler Allee, wo du gelernt hast?
Nö, da wollte ich gerne hin.
Ja?
Weil unser Vater hat immer zu uns gesagt, und das war auch richtig, ihr wisst ja nicht, ob ihr mal heiratet. Ihr müsst sehen, dass ihr euch durchs Leben bringen könnt und nicht auf den Mann setzen. Das ist ja schon ziemlich modern gewesen. Ja. Aber das hat er wohl irgendwie aus Erfahrung raus. Und da war wichtig, das ist natürlich spießig, weiß ich, bei uns war dieses Denken Sicherheit. Also mein Opa war Lokführer, der andere Opa war Schlosser auf der Jute-Spinnerei hier in Walle. Und mein Vater eben Polizist und... Das geben die weiter. Das hieß immer, lieber nach der Decke strecken, dann weiß man, was man hat. Und besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. So sinnbildlich, ne?
Ja.
Ob das gut ist. Also wir haben da aber nicht dran gelitten.
Ja.
Ich kenne auch andere in meinem Alter, die damals nach Goa gegangen sind, nach Indien. Weil die waren eben ausgeflippter. Bei uns war das nur so auf unser Aussehen wohl bezogen, auch ja, Musik natürlich, wurde immer gesagt, Hottentottenmusik. Die haben sie wohl alle mit der Banane aus dem Urwald gelockt. Also das haben wir wohl immer gehört und wir fanden das grauenhaft. Aber es wurde gesagt.
Aber du warst jetzt nicht so ausgefallen, so aus dem Rahmen, dass du sagtest, du willst komplett ausbrechen. Du willst auch keinen normalen Beruf machen oder spielten denn Drogen eine Rolle damals?
Bei mir gar nicht.
Aber bei vielen anderen, oder?
Viele haben gekifft. Also bei meiner Schwester, die war sogar in einem Umfeld, wo die Leute gefixt haben. Das waren auch Jungs aus Gröbling, die da reingerutscht sind, die auch lange tot sind. Und da habe ich versucht, meine Schwester da rauszulösen. Und zwar mit einem Kumpel von mir, der Sozialpädagogik studiert hat. Mhm. Und weil die wurde von den anderen nachher fallen gelassen, weil die im Krankenhaus mit Gelbsucht lag. Und die hatten schon Beschaffung als Hauptthema. Und dann ist mein Kumpel da immer hingegangen. Das war aus diesen Kreisen, der eben Krisenverweigerer und ne, sich viel Gedanken gemacht hat. Im Grunde haben wir die rausgezogen. Da war die 16. Also das waren nur 2 Jahre von 14 bis 16. Bei mir gar nicht, weil wir haben gesagt, wir müssen alles klar erleben, auch nicht trinken, weil wir uns gegen das Establishment wehren müssen.
Mhm.
Und darum hat keiner in meinem Umfeld gekifft und auch nicht getrunken. Vielleicht mal ein Bude Bier.
Aber also, kein Rausch, kein sich ausklinken müssen.
Wir haben immer gedacht, wir müssen uns wehren können, weil wir wurden natürlich auch ganz oft wurde gesagt, euch sollte man ins Arbeitslager stecken, euch haben sie vergessen.
Ach, du Schreck.
Natürlich.
Warum? Weil ihr so ein bisschen...
Weil wir so aufmüpfig oder auch... Na gut, wir haben natürlich sehr linke Ansichten gehabt. Und ich kenne ganz viele, die im KBW eben waren, KPDML, ich nicht. Oder an der DKP, hatte die DDR als Vorbild, fand ich auch nicht richtig. Aber
warum bist du nicht mit rein?
Ich hatte an allen ein bisschen was auszusetzen.
Hm.
aber sämtliche, die in meinem Umfeld waren, in diesen Parteien. Das wird in allen Großstädten so gewesen sein, in Hamburg.
Und als sie um mich herum einen Führerschein gemacht haben, was hast du gemacht?
Du, das hat mich jetzt nicht beeindruckt, weil Führerschein war nicht so ein weitreichendes Thema. Mein Jugendfreund, der hat 3 Fahrstunden gemacht und dann konnte er schon Motorradführerschein machen. Der Verkehr war ja nicht wie heute. Da hat der Fahrlehrer gefragt, bist du mal Kreidler gefahren oder irgendwas? Da hat er, stimmte zwar nicht, jo, hab ich. Ja, dann kriegst du 3 Fahrstunden. Ich glaube, sonst hätt's 5 gekriegt. Und dann hat er Führerschein gemacht. Und das ist nicht wie heute. Das
Aber war du hast keinen gemacht.
Nö. Also ich hatte auch immer ein bisschen Manschetten vor Technik. Hab gedacht, eine Lehre musst du machen, Führerschein aber nicht. Und was du nicht hast, das fehlt dir ja auch gar nicht. Und wenn du in Gröbling wohnst, kommst du ja auch überall hin. Du musst natürlich fitter Radfahrer sein. Oder auch mit der Bahn habe ich eine MIA-Karte.
Nicht? Das ist so eine Dauerkarte, ne, für die Straße.
Ja, ja. Nicht? Und das lohnt dann auch. Also nee, es hat mir bis jetzt noch nicht gefehlt. Wir fahren ja auch mit dem Fahrrad hier überall um Bremen.
Wie kommst du mit der ganzen technischen Entwicklung klar? Du hast ja schon gesagt, es ist ganz viel passiert in diesen 72 Jahren, die du auf der Welt bist.
Ja.
Wie geht's dir mit Telekommunikation, mit Internet, mit Handy?
Das habe ich ja alles nicht.
Du hast kein Handy?
Ich habe nichts, weil mich das auch nicht
auch
interessiert.
Auch kein Laptop zu Hause?
Nein. Also am Anfang hat ein Arbeitskollege, ich bin ja 2011 ausgeschieden beim Stadtwerken, Vorruhestand war das, ne?
Wolltest du, oder?
Ja, war ich dankbar, hatte ich ja schon 45 Jahre gearbeitet.
Hat gereicht. Bist du ohne Abzüge raus?
Doch, ich habe Abzüge, das war mir aber egal. Also ich habe ja gesehen um mich rum, also das Normale sind ja 50 Jahre. Das würde ja heißen von 15, heute wäre man vielleicht 16, 50 Jahre. Ich habe aber auch gesehen, meine Kollegen waren ja alle Schichtarbeiter im Kraftwerk, dass schon ab 50 viele gar nicht mehr so konnten. Die konnten nicht mehr hocharbeiten, weil die nicht mehr schwindelfrei waren oder kriegten mit Knochen, weil die ja teilweise in so Zwangshaltung über Kopf arbeiten mussten, Schlosser. Und das habe ich ja alles um mich herum gesehen. Da habe ich gedacht, ich möchte noch ein paar Jahre was vom Leben haben und dann nehme ich lieber einen Abschlag für in Kauf. Und wenn du so 4 Jahre gearbeitet hast, dann kannst du auch von leben. Natürlich nicht pompös, aber das ist auch nicht das gewesen, was ich möchte oder wollte, weil ich habe nicht diese materiellen Ansprüche, habe ich auch nie gehabt.
Sozusagen bescheiden von Anfang an bis heute?
Ja, ob das nun bescheiden ist, für mich ist das Normalität.
Ja.
Mich reizt das alles nicht.
Ja.
Also wir hatten so die Parole in den 60ern, Konsumterror, weil wir haben Konsum nicht für richtig gehalten, sondern dass sich der Mensch entfaltet. Viele sind ja auch ganz weit vom eigentlichen Leben entfernt mit ihren Arbeitsstellen. Das hat ja schon Karl Marx damals gesagt, dass man eigentlich ein Anhängsel von einer Maschine ist und dass Leute meinetwegen ganz auf den Hintern sitzen im Büro, dann noch im Auto sitzen. Und ich habe das auch bei Leuten erlebt, die sind nie im Blockland mit dem Fahrrad oder die kennen das alle überhaupt nicht. Fehlt denen aber vielleicht auch gar nicht. Dann gucken sie abends noch Fernsehen vielleicht oder... Gut, wenn die damit glücklich sind und nachher, wenn wir so an meinem Alter sind und auf ein glückliches Leben zurückgucken, dann ist es okay.
Ja. Und wie bist du dann in Urlaub mit der Eisenbahn?
Ja, da sind wir mit Motorrad gefahren.
Also hattest du diesen Freund lange?
10 Jahre hatte ich den Jugendfreund. Und dann hatte ich anschließend 43 Jahre auch einen Gröblinger Jungen, den ich aber auch schon mit 14 kannte. Und der ist dann leider verstorben mit 67.
Das war quasi dein Mann, in Anführungszeichen?
Ja, beide. Also 10 Jahre ist ja, auch lange, ne?
Ja.
Mit dem haben wir auch zusammen gewohnt, ein paar Jahre. Also. Naja, und der ist mir dann ausgebüxt. Hat eine andere Dirn kennengelernt. Ja, und dann habe ich den Günni kennengelernt. Der lief mir dann so über den Weg. Den kannte ich schon. Und mit dem hatte ich so viel Gemeinsamkeiten. Also, weil damals schon, da war ich ja dann Mitte 20, hätten die meisten schon gar nicht mehr zu mir gepasst. Weil dann kamen schon andere Sachen auf. Rock, Musikbegeisterter, Fahrradfahrer, Zelthor. Geht auf Demos, interessiert sich für Politik. Also da deckte sich alles Mögliche und ich fand ihn toll. War ein hübscher Junge und er ist leider eben mit 67 dann gestorben. Und jetzt habe ich vor einem Jahr einen neuen Lebensgefährten, der wohnt auch in Gröpeling. Den habe ich durch Zufall, weil ich immer zu Fuß unterwegs bin, habe ich den immer wieder gesprochen. Da habe ich gedacht, nee, der hat so viele Gemeinsamkeiten. Wahnsinn. Und da erleben wir so ein buntes, vielfältiges Leben. Sind dauernd unterwegs, machen lange Spaziergänge. Gestern waren wir am Kukun. Da war eine Veranstaltung zu dem Thema jüdische Intellektuelle, die ja alle im Faschismus dann entweder umgebracht wurden oder noch gerade fliehen konnten. Und was das auch für die Gesellschaft bedeutet, weil das waren Humanisten. Also das ist ja den Nazis vollkommen konträr gewesen, weil die wollten ja dieses Harte, dieses, weiß ja, also eben nicht, dass man seine Gefühle zeigt, dass man sich öffnet und so. Ne?
Teilt ihr euch auch den Haushalt oder habt ihr noch eure eigenen
Reiche? Nee, wir haben noch jeder ein Häuschen.
Ja.
Nun hat mein Dieter hat ein größeres Haus im Halmerweg, da hat er 3 Kinder drin aufgezogen und seine Frau ist auch schon gestorben. Also das deckt sich ja auch mit mir, weil wenn jemand geschieden ist, ist es eine ganz andere Biografie.
Eine andere Konstellation.
Da hat es ja vorher Streit gegeben. Gut, da freut sich auch keiner. Es ist auch traurig, weil man sich das mal anders vorgestellt hat, klar.
Ja.
Nur wenn einer gar nicht weg will und stirbt, das ist eine andere Hausnummer.
Wie war das, als Günni gegangen ist, also als Günni verstorben ist für dich?
Furchtbar. Ganz furchtbar. Da habe ich gedacht, wäre ich doch eher gestorben. Und ich bin wirklich ein lebensbejahender und fröhlicher Mensch. Ich habe aber das Glück gehabt, dass ich ein ganz stabiles Umfeld habe. Meine Schwester in erster Linie, dann die Geschwister von meinem Günni, die ich ja nun auch schon ewig kenne, über 40 Jahre. Deren Kinder, die Kinder von denen sind ja auch schon Ende 50 teilweise, Mitte, Ende 50. Und die Enkel. Und dann meine Schulkameraden aus Walle, mit denen treffe ich mich auch oft. Immer im Backboard oder wir zählten auch noch zusammen oder unternehmen was. Und dann die Schulkameraden von meinem verstorbenen Günni standen mir auch alle zur Seite. Die sind immer zum Besuch gekommen, auch wo der nur noch Haut und Knochen war. Also da ist keiner feige oder ist ein Schönwetterfreund. Das sind alles so stabile Menschen. Und da konnte ich natürlich mich, ja, das ist mir klar. Das ist bei anderen nicht so. Die würden dann vielleicht vereinsamen in meinem Alter.
Ja. Und es war nicht absehbar. Es kam vermutlich plötzlich.
Nee.
Und auch schon ziemlich doll.
Ja, es war ganz doll. Als er 66 war, hat er Schluckbeschwerden gehabt. Und dann wurde also vieles vertrödelt, was ich auch kritisiert habe beim Arzt. Ob das genützt hätte, kann man natürlich nicht sagen. Jedenfalls hatte der Speiseröhrenkrebs. Ja, im Grunde ist der war so stark, der konnte noch mit 66 im Kopf stand, der konnte alles. Der war überhaupt nicht eingeschränkt, weil er eben immer fit, ja, Radfahrer und lebensbejahend. Aber so eine Krankheit machst du gar nichts. Hat er noch Chemo gekriegt, aber es hat nichts genützt. Also der ist innerhalb von einem Jahr immer weniger geworden und dann elendig verreckt. Und ich habe auch gedacht, aber das kannst du vielleicht nicht mit. Ich habe gedacht, wenn ich es vorher geahnt hätte, ich habe zu sehr gehofft.
Das ist nochmal.
Dann wäre ich mit ihm irgendwo vom Dach irgendwo runtergesprungen. Dann wären
wir beide weg. Das letzte Stückchen.
Damit wir nicht hätten leiden müssen. Und ich sage mir, oh, im Grunde habe ich ja alles gehabt. Ne? Jetzt freue ich mich natürlich, dass noch was oben drauf kommt. Aber es war falsch.
War falsch. Loch.
Der hat sehr gelitten, hat aber nie geklagt. Die sind ja so erzogen, dass sie eben nicht klagen, die Jungs in der Generation. Der wollte mich dann nicht mit belasten. Mich hat es natürlich trotzdem belastet. Aber es könnte schlimmer sein, wenn jetzt einer immer weint oder immer klagt, dann wäre es ja noch schrecklicher. Ich war natürlich immer um ihn rum, habe auch nichts anderes mehr gemacht. Ich konnte dann auch nicht mehr zum Turnen oder ich habe nichts mehr. Also ich habe alles abgesagt. Wir waren sehr eng verbunden. Aber gut, also es ist kein Einzelfall. Also um mich herum passiert das ganz vielen, ja. Und das ging mit 60 los. Ich denke mal, das kommt von der schweren Arbeit viel, weil das sind meist Schichtarbeiter.
Was hat Günni gemacht?
Da war bei der Hütte,
ja.
Stahlwerk. Ja. Und hat bei Käferisolierer gelernt, mit Asbestose, weiß ja, das ist auch alles nicht gesund. Da war der aber, glaube ich, nur 5 Jahre. Ja.
Okay.
Und dann ist er nachher auf der Hütte angefangen und immer früh, spät, Nacht und im Dreck und Schied. Ich habe da Bilder, da war der schwarz im Gesicht. Also der eine Kumpel von uns, der da auch gearbeitet hat als Schlosser, der hat gesagt, Günni war an der Vorhölle. Und wenn da schon einer sagt, der selber auf der Hütte ist, dann wird es so sein.
Also siehst du so ein bisschen seinen Job dafür verantwortlich?
Mit.
Dass er so früh
ja, sterben auch musste. Vielleicht, dass in unserem Stadtteil natürlich auch mehr Umweltbelastung ist als vielleicht in anderen Stadtteilen. Also, aber wir haben Leben da eben gerne, weil wir da eben geboren wollen. Ich werde auch nie weggehen, weil ich bin mit Leib und Seele da eben im Stadtteil verankert.
Jetzt darfst du, liebe Sigrid, einmal den Koffer öffnen
Und
einen Gegenstand auswählen. Und dann erzählst du uns, warum du dieses Ding da rausgenommen hast, was du damit verbindest.
Kann ich den einfach aufklappen? Ja. Oh ja.
Das ist nicht so einfach, sagt sie.
Muss man eben gucken, ne?
Sigrid, was hast du ausgewählt?
Ja, ich habe mir hier sowas wie einen Regenbogen ausgewählt.
Ja, das ist ein Regenbogen.
Weil ich das so positiv finde. Ne?
Ein Schwamm. Ein Duschschwamm, oder?
Ist auch ein Duschschwamm. Ich habe das aber einfach ausgewählt wegen Regenbogen. Ne? Weil ich oft, wenn ich so mit dem Fahrrad, mit meinem Didor so im Bremer Umland rumfahre, siehst du auch als Rentner eher mal einen Regenbogen, weil du einfach einen anderen Spielraum hast. Und das finde ich immer so... Das berührt mein Herz, da freue ich mich. Also auch jetzt über Gänse und Kranichschwärme, wenn man die am Himmel sieht. Die Laubfärbung, ich mache überhaupt gern Farben. Ich mache nichts, wenn es so trist ist.
Du hast auch eine schöne bunte Weste an. Jetzt nicht ganz grell, aber auch nicht einfarbig.
Wärmt und es sieht ganz, ich habe aber auch bunte Sachen. Ne?
Und du bist ja auch... Du hast einen kräftigen Blauton in dem Longsleeve. Und dann hast du dann einen Pulli drüber.
Ja.
Was ist das denn? Braun? Aber was für ein Braun?
Das so weiß ich nicht. Cognac ist ein bisschen heller. Ne? Kann ich nicht sagen. Ich kenne mich da nicht so aus mit Moden. Ne?
Gibt's da auch nichts drauf, oder? Du hast deinen eigenen Stil.
Doch, ich habe viel so Klamotten aus dem Viertel an, Samtsachen und so. Aber nicht, wenn ich hier zu dir komme.
Ja.
Also ich habe natürlich auch noch Miniröcke, weil wir waren neulich bei Forever Young bei der Veranstaltung, wo ja eben das um Janis Joplin, Jimi Hendrix und die da alle mit 27 gestorben sind. Und da waren viele in meinem Alter, aber weil das auch um Amy Winehouse ging, die ja nun eine andere Generation anspricht, waren auch ein paar jüngere Leute. Naja, und da haben wir uns auch ein bisschen generationsentsprechend, so wie früher, zurechtgemacht. Wenn du schlank bist, geht das noch.
Jetzt ist ja Regenbogen auch das Symbol der LGBTQ+-Community.
Ja.
Spielt das auch noch eine Rolle?
Ja, also ich gönne Leuten, dass die nicht in so feste Formen eingepresst werden, weil im Grunde kann sich ja keiner aussuchen, wen er liebt. Jetzt hat man es leicht, wenn man hetero ist, aber das ist ja nicht der Verdienst von einem. Und ich kenne ja noch Zeiten, wo eben Schwule, das wurde bestraft und bis für einen Knast gekommen. Und ich bin ja am Waller Park aufgewachsen. Und da wurden zumindest, da strafen sich Schwule. Und die wurden dann beklaut von anderen. Portemonnaie geklaut, weil das wussten andere. Und das hättest du ja nicht anzeigen können. Da hätte die Polizei gesagt, was waren sie denn da am Park? Und dann kam das ja. Und dann,
und warum haben sie ihr Portemonnaie nicht bei sich gehabt?
Und darum, also ich kenne noch diese Zeiten. Ne? Bei uns war ja auch der Kuppelparagraf. Das hieß zum Beispiel, dass mein Jugendfreund, wenn er bei mir im Kinderzimmer gewesen wäre und wir wären beide 14 gewesen, hätte man unsere Mutter als Kupplerin anzeigen können, obwohl das doch nur eine Teenager-Liebe war.
Also ging das schon so früh los, dass man schon intim wurde? Darf ich das fragen?
Ja, das war bei uns normal.
Und fühltet ihr euch gut aufgeklärt?
Nee, wir sind überhaupt nicht aufgeklärt worden. Das gab es nicht. Also wir hatten nachher in der 10. Klasse, da hatten wir außerhalb der Schulzeit, hatten wir einen jungen Lehrer, Herr Scharnbräuch. Der war dann Mitte 20. Und der hat mit uns so eine AG da gemacht. Da ging das um Verhütung. Weil das... Ich habe auch mit 15 die Pille gekriegt. Ging aber nur, weil meine Mutter mitgegangen ist. Weil sonst wäre ich ja irgendwann schwanger geworden. Und dann hätte ich meine Lehre ja nicht geschafft. Ne? Und natürlich war mir das peinlich. Das war mir auch peinlich. Weil ich mit meiner Mutter dann zum Frauenarzt musste und die dann sagen musste, unsere Sigrid hat einen festen Freund. Da habe ich so gedacht, das ist doch so eine romantische Liebe, wenn du so jung bist. Da möchte ich doch nicht, dass da so mit fremden Leuten, mit dem Arzt oder irgendwie, das war mir auch unangenehm. Das hat irgendwie die Intimsphäre verletzt, weil was geht es andere Leute an? Aber sonst wäre es eben anders gekommen. Nee, und in meinem Umfeld hatten alle feste Freunde. Und das waren eben Schulkameraden, dann wusstest du auch schon, wie die so ticken. Und ich habe auch nie gehört, dass da jemand verletzt wurde, also seelisch. Natürlich hat das nicht immer gehalten, aber um uns rum haben die Jugendfreundschaften ab 8 Jahre oftmals gehalten oder 10. Und dann weiß ich noch, dass meine Kollegen, als ich 70 anfing, beim Stadtwerken gesagt haben, das wird sich sowieso zerschlagen. Da habe ich gedacht, woher wollen die das denn wissen? Dann ist das aber wirklich so gekommen. War traurig, hat man sich anders vorgestellt. Ich kenne aber auch viele, die noch aus der Zeit zusammen sind. Und die hatten alle schon lange goldene Hochzeit.
Jetzt ist noch eine Frage, die mich beschäftigt.
Ja.
Musst du auch sagen, ob ich die stellen darf oder nicht. Du hast gesagt, du hast keine Kinder.
Ja.
Weil du nicht wolltest oder weil es sich nicht ergeben hat? Oder magst du darüber sprechen oder ist das ein Thema, über das wir nicht sprechen?
Ja, also ich habe mir natürlich als junges Mädel vorgestellt, dass ich auch 2, 3 Kinder haben möchte. Und das habe ich mir mit meinem Jugendfreund vorgestellt, weil in der Zeit war das normal, die Kinder vor 25 zu kriegen, jedenfalls in unserem Umfeld. Und in dem Dreh ist er aber ja gerade abgehauen. da waren wir beide 24, waren wir 10 Jahre zusammen, da habe ich gedacht, das kann sich jederzeit wiederholen. Und dann hatte ich eine Freundin, die sich alleine mit ihrer Tochter durchschlug. Die hat im Sozialamt Büro gearbeitet, 6 Stunden. Und die war im Verband der Alleinerziehenden. Da waren natürlich hauptsächlich Frauen. Dadurch ging es. Also die haben sich gegenseitig geholfen. Dann konnten die trotzdem mal irgendwie ausgehen oder mal was unternehmen. Aber ich habe gesehen, welche Schwierigkeiten das nach sich zieht. Und da habe ich gedacht, das möchtest du nicht. Und das war eine reine Kopfentscheidung. Das hatte auch nichts mit meinem Günni zu tun, weil das Normale war ja, dass die Leute Kinder kriegten. Da haben zwar viele, als wir jung waren, gesagt, in diese Welt kann man keine Kinder mehr setzen, 68. Nur dann später haben die umgedacht, die haben die nächsten Jahre alle Kinder gehabt. Ne? Außer wenn es vielleicht mal, es gab ja auch welche, wo es nicht klappte. Ne? Nee, das war bei mir war es eine Kopfentscheidung. Ich habe das aber auch nie bereut, weil wenn du das nie hattest, dann fehlt es dir ja auch nicht. Und wir haben natürlich viel mit Nichten und Neffen zu tun gehabt, so rumgekalbert. Gut, die sind jetzt auch alle an den 60 inzwischen. Und haben auch einen guten Zugang zu Kindern ein Leben lang gehabt. Nur die haben uns dann immer gar nicht so als Erwachsene empfunden.
Ja.
Weil wenn du keine eigenen Kinder hast, dann kannst du auch mit denen alles Mögliche da rumtoben, was sich vielleicht ein Vater oder eine Mutter gar nicht so trauen, weil die dann denken, ne?
Ja.
Das haben ganz viele gesagt, dass die zwar immer empfunden haben, dass wir viel älter sind, aber eben nicht so einen ernsten Eindruck gemacht haben.
Aber würdest du sagen, dass es irgendwann den Moment gab, das hast du ja vorhin schon kurz angesprochen, dass du erwachsen wurdest? Du wurdest ja schon recht früh erwachsen. Du warst ja früh reif schon, weil du eben schon arbeiten gingst mit 15.
Ja. Ja, aber...
Aber du hast dir sowas Kind oder Jugendliches...
Mir was Kindliches bewahrt. Ja. Begeisterung für Dinge habe ich heute noch. Ich kann heute noch vor Freude in die Luft springen, wenn ich mich über was freue. Also da ist man nicht abgeklärt.
Was war so das Letzte, wo du gejubelt hast?
Als mein jetziger Freund unverhofft kam. Ich habe mit meiner Schwester Kaffee getrunken. Ich treffe mich einmal in der Woche mit meiner Schwester. Und dann machen wir verschiedene Sachen. Manchmal bei mir zu Hause, manchmal auch woanders. Und da hat er gesagt, vielleicht komme ich noch rum. Und dann kam er rum und da bin ich vor Freude in die Luft gesprungen.
Und was war das Letzte, wo du dich richtig, richtig, richtig doll geärgert hast?
Was mich eben ärgert, sind politische Positionen. Also ich stelle mir die Welt anders vor.
Nämlich?
Ja, 68 haben wir ja mal geglaubt, dass eine gerechtere Welt kommt, wo die Leute eben angeglichener aneinander sind.
Ja, und wo es nicht so die Besserverdienenden und die einfachen Leute gibt.
Ja, klar gab es irgendwann eine Durchlässigkeit in den 70ern. Ich kenne dann viele, die zweiten Bildungsweg gemacht haben und dann studiert haben. Also diese Durchlässigkeit war vorher nicht. Da war ich natürlich dann schon erwachsen, aber da haben welche von profitiert. Also ich habe eben einen netten Chef gehabt und ich habe ja immer 8 Stunden gearbeitet und die andere Zeit ein interessantes Leben gehabt, immer. Also heute noch.
Machst du auch Kunst?
Nee.
Handarbeit?
Mm-mm.
Garten?
Ich habe einen kleinen Hof dazu und da habe ich viel Freude dran. Da sagt immer mal einer Kumpel, das ist ein Hippie-Garten. Also da sind sowohl Wildblumen als auch andere. Also ich muss das immer ein bisschen im Zaum halten. Wir haben auch, ja, ich feiere dann meinen Geburtstag oder wir haben auch mal mit den Nachbarn. 15 Leute passen da hinten. Dann muss ich natürlich alles ein bisschen auszirkeln. Ist ja nur 5x5 und auch viel Bewuchs. Rankpflanzen und alles. Nee, da freue ich mich sehr drüber. Und ja.
Du sollst eben unterwegs sein. Radfahren, Sport.
Ja, ja.
Leute, Freunde.
Ja, ich treffe mich oft mit Menschen. Also da
Kaffee.
Gibt's, ja, jetzt, wir haben ja hier im Moment die Ausstellung gegenüber vom Bund der Antifaschisten.
Aber wie geht's dir damit? Da gibt es ja auch Leute, die sind da schon gewaltbereiter.
Ja, ich bin ja schon umgeworfen worden von dem Ostendorf. Das ist ja ein bekennender Faschist. Der Vater ist SPDler. Da haben wir mal, hier vorne ist ja so ein Ladensportsfreund gewesen, Eckhangenstraße. Und die hatten so Sportartikel, die eben faschistische Symbole zeigten. Und das wussten wir natürlich. Und da haben wir Flugblätter verteilt auf der Brillkreuzung. Und dann kam der und hat mich umgeschubst, aber nicht nachgetreten. Da musst du mit rechnen. Und wenn die mir an die Macht kommen, dann weiß ich auch, wo ich dann bin. Das ist ja klar, das ändert sich ja nicht. Also wer jetzt nicht von seiner Meinung abgeht, wird weggesperrt. Da gehöre ich dann auch zu.
Da glaubst du, das käme wieder so, wenn es mit der AfD so weitergeht?
Ja, ich befürchte das. Da sind sehr viele Parallelen zur Weimarer Republik. Viele Leute sind unzufrieden, fühlen sich abgehängt, fühlen sich von der Regierung enttäuscht. Klar, manches ist auch nicht so, wie man es sich vorstellt. Ich finde es auch nicht immer alles richtig. Aber ich finde, man kann sich im Stadtteil einbringen. Ich bin auch oft in Beiratssitzungen öfter. Ne? Man muss nicht immer meckern, man kann auch was tun. Jeder für sich im Umfeld. Du kannst auf dein Umfeld Einfluss nehmen, auf deine Nachbarschaft.
Und jetzt nochmal, nicht falsch verstehen, aber es gibt ja auch Leute bei den Antifaschisten, die andere umschubsen. Ist das richtig? Darf das so sein?
Nein, ich bin Pazifistin. Mit Leib und Seele, weil ich das richtig fand, dass unsere Jungs alle verweigert haben. Weil ich mir sag, Waffen können für einen Menschen wie mich, für kleine Leute in Gröbling oder Walle, nicht der Weg sein. Und du wirst auch keinen Despoten damit treffen. Das wird nur andere treffen. Das wird 18-Jährige treffen, wie immer. Deswegen, ich war auch immer Fan von Hannes Wader, der ja auch zu diesen Themen singt, weil es leider immer so war. Das führt zu nichts, sag ich mir.
68 war ja auch viel so freie Liebe und Kommune und so. War das Thema für dich?
Nein, gar nicht. Kommune, ja. Die meisten, die ich kannte, wohnten in der Kommune, weil sie eben jung waren und kein Geld oder auch toll fanden. Nur dies mit der freien Liebe war in unserem Umfeld gar nicht. Weil das alles feste Freundschaften waren. Und die haben dann gemeinschaftlich in der Kommune gewohnt. Aber das waren alles ernsthafte Beziehungen. Und also das war
eher... Das
heißt,
ihr wart so ein bisschen spießige 68er?
Ja, was das anbelangte, ja. Weil wir haben das ernst genommen. Und ich habe da, also ich bin ja auch mit Leuten befreundet, die heute an 80 gehen, die in der Zeit schon älter waren, also schon Studenten oder so. Und die meinten dann auch, bei denen war das so. Dazu gehört ja auch, muss ein Mensch auch abkönnen. Das würde für mich aber auch bedeuten, dass man dann seine Liebe gar nicht so ernst nimmt vielleicht. Oder ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man mehrere Menschen gleichzeitig liebt. Aber
das bei anderen mag das gehen.
Mach sein, will ich auch nicht in Frage stellen. Also bei uns war es jedenfalls gar nicht so. Also das ist vermutlich, weil wir in den frühen 50ern geboren sind. Das ist der spießige Anteil. Und das andere ist der Aufbruch, dass es sich bei mir politisch ausgewirkt hat. Oder auch bei vielen Dingen eben Trampen oder sind auch zu Auftritten getrampt. Als wir ganz jung waren, hatte ja noch keiner Führerschein. Denn, ne?
Ging das immer gut?
Klar, kein Problem. Also waren immer zu zweit, manchmal zu dritt, meist mit meinem Jugendfreund und der war ja 1,89, der war nachher Hafenarbeiter, dem wäre sowieso nichts passiert. Der hat sogar einmal, als er in den Hafen fuhr, ist mal eine Nutte verprügelt worden. Da ist er so zwischengegangen und hat dann gesagt, hier, lauf, ne, hat den gestoppt. Dafür musst du natürlich auch ein kräftiger Mensch sein und keine Angst haben, das hatte der nicht. Und so haben wir auch gar nicht gedacht, dass uns irgendwie was passieren könnte, weil man einfach so jung war. Und das hätten wir auch nie zu Hause erzählt. Ja. Wir haben vieles nicht erzählt, also... Warum auch? Also das war auch uninteressant für Erwachsene, solche Sachen. Ne?
Hätte vermutlich Ärger gegeben, oder?
Natürlich hätten die gesagt, ihr bleibt erstmal drin.
Aber da wart ihr dann ja auch schon älter. Hattest du deine eigene Bude mit 17?
Nö, also da, als ich 17 war, kannte ich schon viele 18-Jährige. Da sind wir schon Motorrad gefahren. Und sind dann irgendwie Zelten gefahren, Wochenend oder Urlaub, weite Touren gemacht mit den alten Motorrädern nach Schweden. In Schlamm oben. Und das habe ich aber noch mit meinem Verstorbenen noch bis vor ein paar Jahren. Also der ist ja...
Ist der auch Motorrad gefahren?
Ja, ja. Da haben wir uns eine 600er BMW geholt. Und dann sind wir nach Korsika mit dem Zelt und auch noch bis vor ein paar Jahren.
Und hast du nie Schiss gehabt, da gerade wenn du da an der Küste entlang fährst und da ist die Straße schon gleich zu Ende und dann geht's steil runter?
Vorsichtig gefahren. Weil wenn du so eine alte BMW hast, die war ja Baujahr 70, die wir hatten. Da fährst du nicht mal eben schnell mit. Da weißt du genau, was du in der Hand hast und fährst. Und er hat oft gesagt, wie hier manche langpreschen. Vielleicht auch ohne Erfahrenheit oder...
Mit Nervenkitzel, Adrenalin-Junkies.
Das haben wir haben das mehr so, wir haben uns auf Motorrad mehr an der Natur gefühlt. Also weil ja noch kein Helmzwang am Anfang war und dann ist man irgendwo morgens ganz früh aufgestanden, in den Sonnenaufgang reingefahren mit mehreren Leuten. Also das war so dieses...
Das war ein Freiheitsgefühl.
Peaceful, easy feeling, Ding. Also Träume eben, ne?
Wir müssen mal die großen Fragen des Lebens
ja.
abkaspern. Bitte wieder drei Zettelchen auswählen, liebe Sigrid.
Jo. Haben Sie schon einmal eine Nacht durchgefeiert? Jo, oftmals. Ich habe ganze Nächte durchgetanzt, ja. Oder auch durchdiskutiert, das haben wir natürlich auch, ne?
Über?
Politik. Also das war zum Thema Summerhill Pro und Contra, kann ich mich dran erinnern. Da ging das um anti-autoritäre Erziehung, nicht laissez-faire. Und da gab es so ein Buch, solche Themen hatten wir dann. Ne? Ja. Oder in meinem Umfeld gab es auch mal die Diskussion, wann wir zur Waffe greifen. Wann die Revolution ist. Und da habe ich gesagt, also wir hatten teilweise Pazifisten, andere waren auch dafür, dass das Volk aufsteht. Ich nicht. Dafür war ich nicht naiv genug.
Und wie hast du die Rote Armee-Fraktion wahrgenommen?
Tja, habe ich nicht gedacht, wie schrecklich das ist. Natürlich, der Staat ist auch nicht humanistisch. Also die hatten zum Beispiel ja die Meinung, dass Leute, die psychisch krank sind, das viel damit zu tun hat, dass die eben nicht natürlich leben können. Und eingegrenzt, eingeengt, mag sein. Aber dass sie so gewalttätig wurden, finde ich falsch. Auch Schleier, gut, ist natürlich wollten solche Leute mir garantiert nichts Gutes, das weiß ich auch. Aber ich finde nicht, dass man die umbringen sollte, finde ich falsch.
Die nächste.
Ja. Ist ihr Leben ein Abenteuer? Ja, in vieler Hinsicht ja. Weil ich so viele schöne Sachen im Leben erlebt habe und auch immer wieder mit Menschen in Kontakt komme, offen geblieben bin, auch wenn ich ganz viele langjährige Freunde habe, finde ich das Leben bunt und vielfältig und bin dankbar, was ich schon alles erlebt habe.
Dann haben wir noch eine.
Jo. Haben Sie Tabus gebrochen? Was ist Tabu für Sie? Tja, also wir haben vermutlich schon Tabu gebrochen, indem wir Minikleider anhatten. Das war wohl ein Tabubruch, ja. Ja, und dann natürlich Musikbegeisterung für Rolling Stones. Und es gab ja auch noch andere Gruppen wie Pretty Things. Und die wurden so angesagt auf der Bühne, jetzt kommt eine Band auf die Bühne, dagegen sind die Rolling Stones ein Kaffeekränzchen. The Pretty Things, die waren noch eine Ecke wilder.
Und warst du mal wegen irgendwas in Behandlung?
Nö, also ich war immer kerngesund. Das ist mein Glück gewesen. Ich glaube nicht, dass man immer Einfluss auf die Gesundheit hat. Ich kenne ja nun genügend Leute, die auch gesund gelebt haben und trotzdem schwere Krankheiten an den Hals gekriegt haben. Meine eine Freundin ist im Altersheim, die ist auch so alt wie ich, weil sie MS hat. Sitzt schon im elektrischen Rollstuhl. Multiple Sklerose.
Das ist eine Nervenkrankheit.
Ja. Ja, da bist du nachher immer, sagst immer mehr an dich zu. Also schwer. Und da sind wir jetzt nächste Woche, wir lassen uns ja nicht gegenseitig hängen, bin ich mit meiner anderen Schulfreundin, auch bei ihr, die ist drüben in der Neustadt, in Althausheim. Und da merke ich mal, wie es sein könnte. Das könnte mir doch genauso passieren. Und die hat immer Yoga und alles und die war immer tapfer.
Und achtest du auf irgendwas bei Ernährung und so?
Ja, ich bin eigentlich überwiegend Gemüseesser. Bei uns im Vielfalt gibt es ja auch immer entweder vegetarisch oder anderweitig, nehme ich immer vegetarisch. Das ist aber nicht aus Vernunft, sondern das ist meine Geschmacksrichtung. Ich mache sehr gern Salate, ich mache auch gern Gemüse und Kartoffeln und so.
Also für dich ist es nicht schlimm, dass Tiere sterben müssen, weil Menschen sie essen?
Auch. Wir hatten ja, als wir Kinder waren, in Walle Hühner. Da haben wir natürlich dran gehangen mit einem Hahn. Und wenn da mal eins im Kopf kürzer gemacht wurde, das war immer morgens, wenn wir in der Schule waren, war das immer entflogen. Und dann merken wir, dass wir Großstadtkinder sind. Wenn wir Landkinder gewesen wären, dann wäre es anders. Also wir wurden vor solchen Sachen
bewahrt.
Finde ich aber auch nett. Genauso durften wir auch irgendwie nicht so skandalöse Sachen. Gab es immer in der Hör zu, fragen Sie Frau Irene. Und da waren auch manchmal so Fälle Ehescheidung. Das haben die gleich rausgerissen, damit wir das gar nicht erst hören. Ja, uns wurde auch so ein bisschen heile Welt vorgegaukelt. Haben sich aber auch gut verstanden. Meine Eltern haben sie auch schon mit 16 kennengelernt, in der Lehre. Und war eine gute Ehe eben. Nicht? Und meine Großeltern, die haben sie eben alle gut verstanden. Das war eine Tatsache. Aber wir sollten vor so Mist bewahrt werden. Und dann hatten wir gegenüber immer so einen Nachbarsjungen, den wir doll fanden. Das war der Sänger von Yankees, Frankie Martin. Und der war ein Bürgerschreck. Und 11 Jahre älter als ich. Der hat sich für uns gar nicht interessiert. Der ist jetzt ja auch schon alt. Jedenfalls haben wir dann immer, oh toll, und so, wie wir den gesehen haben. Und das hat unsere Eltern, der sieht ja furchtbar aus. Furchtbar, solche Leute. Und einer, der Jochen Warmann, der lief dann immer mit einem Gepard da an der Gröblinger Heerstraße lang. Der Vater hatte hier irgendwie so einen Zoo. Den gab es hier früher mal in Bremen. Und dann war das so ein Junger und der war wohl zahm. Und das fanden wir natürlich alles toll. Und dann so lange Haare und sowas denn. Ne? Ja, naja.
Und hast du noch irgendeine Leidenschaft, irgendein großes Hobby außer losziehen und Radfahren? Sammelst du irgendwas?
Ja, ist eigentlich Musikbegeisterung. Also ich habe ja zu Hause eine riesige Schallplattensammlung, 600 Schallplatten, ganz viele Single, aber auch Berge von CDs.
Also du hörst immer noch die Stones.
In dauernden Konzerten, Meisenfrei. Oder bei hier bei den Pusterstuben, da sind ja auch so liebenswerte Veranstaltungen bei der Cornelia. Da ist dann auch von Yankees nochmal der frühere Schlagzeuger, der spielt jetzt aber Akkordeon, auch schon 80. Dann tritt der mit seiner Dirn da auf, dann singt er da, die beide. Und dann finde ich das so liebenswert und freue ich mich. Jetzt gehe ich auch wieder zu Rascals Rock'n'Roll Show. Das sind ja die letzten Musiker hier in Bremen aus den 60ern. Und die habe ich natürlich schon mit 14 gesehen. Und wenn ich da bin, treten in Metropol auf oder einer Waldbühne, dann kommt mir mal für ein paar Stunden wieder wie mit 14 vor. Dann sagt der Jochen Laschinski, dich habe ich hier früher schon immer vor der Bühne rumspringen sehen. Ja.
Und hast du manchmal Stress? Du wirkst so ausgeglichen und so arg positiv.
Ja, ich habe manchmal Stress, weil ich zu viel um die Ohren habe. Das ist bei mir dieser Rentnerstress, dass ich dann vielleicht zu oft beim Sport, zu viele andere Sachen. Jetzt haben wir wieder, wir lesen wieder beim jüdischen Altersheim die Namen der Deportierten vor. Und das summt sich auf. Und da merke ich natürlich, dass ich nicht mehr 60 bin. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Also mit 60 habe ich ja einen ganzen Tag gearbeitet und trotzdem sowas alles gemacht. Man baut nachher irgendwann ab, das ist aber ja natürlich. Also habe ich dann manchmal auch Stress, ja. Aber ich lasse das nicht so an mich rankommen. Ich versuche dann auch was zu reduzieren. Ich bin sonst auch noch öfter mit Nachbarsfrauen im Stadtteil Worken gegangen. Und das habe ich jetzt aber gestrichen. Das schaffe ich nicht mehr.
Wenn du so einen Strich ziehst, ja? Liebe Sigrid Erhardt, wie fasst du es zusammen? Wie bringst du es auf den Punkt? Was ist die Geschichte deines Lebens?
Die Geschichte meines Lebens? Zusammenhalt leben. Weil egal, ob das in meinem Verein Tura Grüppling ist oder in unserem Bürgerhaus, dem Nachbarschaftshaus, mit meinen Schulkameraden, also mich hat Zusammenhalt mit Gleichbetroffenen, Gleichaltrigen oder auch mit ganz anderen immer weitergebracht. Ja. Das stärkt mir den Rücken. Darum habe ich auch keine Angst vorm Altwerden, weil ich weiß, es wird weitergehen. Ich mache mir da keine grauen Gedanken.
Ja, und Schweigen ist keine Option.
Ja.
Einstehen. Da sein, präsent sein, genau. Was machen, aktiv sein.
Eben, die 80er, die großen Demos gegen Pershing, das war ja auch ein starker Zusammenhalt. Und ich finde genauso Friday for Future, das ist richtig so. Weil wenn die nicht aufstehen, wer soll es machen? Es ist ja wichtig, dass sie auch junge Leute einbringen.
Ich fand es auf jeden Fall sehr richtig so, dass du zugesagt hast und dass du dich darauf eingelassen hast, auf dieses Abenteuer, eine Stunde reden, auf diese
Podcast-Geschichte.
Ja. Hab herzlichen Dank dafür.
Ich danke dir auch ganz herzlich. Hat mir Spaß gemacht.
Ich wollte gerade noch kurz fragen, wie war es für dich? Genau. Du hast die Frage schon gespürt, bevor ich sie ausgesprochen habe. Umso besser. Wer jetzt weiterhören will, dem empfehle ich die Eine Stunde Reden Podcast-Folge mit dem Titel Mit 75 offen für eine neue Liebe.
Oh.
Das war jemand oder ist jemand, der noch ein paar Tage älter war oder 3 Jahre älter war als Sigrid, als ich mit ihr gesprochen habe. Aber das ist auch eine sehr berührende Geschichte von Eva. Einfach anklicken hier in der ARD Audiothek. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.
Wir haben in dieser Folge von Eine Stunde Reden viel über Krieg und Frieden gesprochen. Deswegen möchte ich noch einen Podcast zum Ukraine-Krieg empfehlen. Host Tim Deisinger setzt sich einmal die Woche mit dem NATO-General Erhard Bühler zusammen und befragt ihn zur militärischen Lage und den Folgen des Krieges. Dazu werden auch Fragen von Hörerinnen und Hörern beantwortet. Der Podcast vom Mitteldeutschen Rundfunk wird seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs produziert. Was tun, Herr General, heißt er und ist zu finden jede Woche neu hier in der ARD-Audiothek.